Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. In diesem Podcast waren schon viele Expertinnen und Journalistenkollegen und Kolleginnen natürlich zu Gast, aber der Kollege, der heute da ist, der ist wirklich etwas Besonderes. Wahrscheinlich gibt es niemanden in Deutschland, der in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten so viele Vier-Augen-Gespräche mit wichtigen Politikern geführt hat wie er. Wahrscheinlich weiß er selbst nicht mehr, wie oft er im Kanzleramt oder im Finanzministerium oder im Außenministerium war, um Menschen wie Olaf Scholz, Angela Merkel oder Christian Lindner zu befragen. Und er hat vor kurzem einen neuen Podcast gestartet. Und ich glaube, für diesen Podcast kann es kaum einen besseren Zeitpunkt geben als jetzt. Denn der Podcast heißt Meine schwerste Entscheidung. Und da gibt es jetzt theoretisch viele, die man einladen kann, die über ihre schwersten Entscheidungen sprechen können. Und es schreit nahezu nach einem Besuch von Olaf Scholz, weil der ja auch eine relativ schwere Entscheidung mit der Entlassung von Christian Lindner getroffen hat. So, wer ist heute da? Ich freue mich auf Jochen Gaugele, den stellvertretenden Chefredakteur und Politikchef der Funke Hauptstadtredaktion. Praktisch mit der das Hamburger Abendblatt ja auch verbunden ist und die in Funke gibt ja auch diesen Podcast heraus. Also so ein bisschen spreche ich jetzt mit jemandem, mit dem ich sowieso täglich zusammenarbeite. Aber viel wichtiger, lieber Jochen, ist, dass du wirklich den direkten Kontakt hast. Und das habe ich seit es diesen Podcast gibt, festgestellt. Viele Kolleginnen und Kollegen haben hinterher gesagt, wenn ich sie frage, wie ist denn eigentlich ihr Kontakt zu Olaf Scholz? Haben sie gesagt, ich habe den doch gar nicht, noch nie mal gesehen oder vier Augen. Du triffst diese Menschen alle zuletzt, natürlich Christian Lindner, so warst du, glaube ich, nicht dabei bei dem Interview, aber habt ihr Christian Lindner befragt. Wir sortieren das alles mal zusammen. Ich würde einmal noch anfangen, um zurückzublicken, über das, was wir jetzt lesen, über die Vorbereitung der FDP auf den sogenannten D-Day. So hat es die FDP wohl genannt. Das heißt, angeblich, kannst du mir ein bisschen erzählen, was du darüber weißt, angeblich seit Ende September hat die FDP auf diesen Tag, der dann gekommen ist, das Ampelaus letztendlich hingearbeitet. Kann man das heute so sagen?
Ja, es waren mehrere, die auf ein Ampelaus hingearbeitet haben oder sich zumindest darauf vorbereitet haben. Also ich würde diese Berichterstattung, die es da gab, so ein, zwei Etagen tiefer hängen. Im Grunde ist diese Ampel zerbrochen oder zumindest an den Rand gefahren worden vor genau einem Jahr. Mhm. Nämlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt. Da wurde ein Buchungstrick versucht im Haushalt, der ein hohes Risiko hatte. Man hat Corona-Hilfen umgetopft in den Klima- und Transformationsfonds. Einem Bundeskanzler, der jahrelang Finanzminister war, muss klar gewesen sein, welches Risiko das birgt. Und dem Finanzminister, dem amtierenden Christian Lindner, sowieso. Da fehlten dann plötzlich 60 Milliarden und diese Zäsur für die Koalition hat den Streit, den es ja von Anfang an gab, um Gesetze, um das Heizungsgesetz vor allem, hat diesen Streit in die Dreierrunde getragen. Also das war, man versuchte immer an der Spitze der Koalition so einen Vertrauensraum zu haben, wo man reden kann, wo man entscheiden kann. Wenn die 30 einig waren, dann konnte man Dinge durchbringen. Und das war von diesem Moment an nicht mehr so. Und das kulminierte dann im Sommer, als man dann überhaupt nicht mehr zusammenkam über den Haushalt. Und da gab es ja diese berühmten Gutachten. Also da hatte man auch wieder Vorschläge versucht umzusetzen, wie man innerhalb der Schuldenbremse, die ja Lindner nicht aufgeben will bis heute, innerhalb der Schuldenbremse den Haushalt hinbekommt. Und da war völlig nachvollziehbar, da waren auch wieder so Umbuchungssachen drin, ja, dass Lindner sagt, okay, ich will es aber erstmal prüfen lassen, ob das verfassungsrechtlich in Ordnung ist. Und an dieser Prüfung ist es dann eskaliert, weil Lindner einen Foul begangen hat, zumindest eins, vielleicht sogar zwei. Er hat diese Gutachten, die Ergebnisse der Gutachten gestreut, bevor er mit Scholz und Habeck drüber gesprochen hat. Das hat Scholz erboten. Er hat sich aus dem Urlaub wütend gemeldet und Das war so eine Geschichte. Und vielleicht das zweite Foul, dass Lindner diese Gutachten gar nicht richtig gedeutet hat. Mhm. Scholz sagt ja, in den Gutachten steht, irgendwie geht's. Also da geht's auch wieder, kann man Zuschüsse an die Bahn und an die Autobahngesellschaft als Darlehen anlegen. Das würde bedeuten, die haben eigene Einnahmen, können das irgendwann zurückzahlen. Bei der Bahn ja, bei der Autobahngesellschaft nein. Also das ist zumindest verfassungsrechtlich schwierig. Und dass Lindner das prüfen lässt, ist auch in Ordnung. Mhm. Ich wäre auch eher bei seiner Deutung. Aber das hat die drei, Habeck war auch wütend, endgültig auseinandergebracht.
Und das heißt, man darf der FDP jetzt aus deiner Sicht gar keinen Vorwurf machen, dass sie es dann sozusagen auch sich Gedanken gemacht haben, wie könnte es weitergehen. Ich habe nochmal reingehört, im Anfang, Ende Spätsommer war Christian Lindner hier im Podcast zu Gast und hat damals auch schon gesagt, es ist dieser berühmte Satz, es ist ein Herbst der Entscheidung. Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dann bleibt die Regierung zusammen. Wobei man sagen muss, spätestens ab September hatte die FDP offensichtlich kein Interesse mehr, dass die Regierung zusammenbleibt. Das kann man sagen.
Ja, ich glaube, dass vom Sommer an natürlich Lindner auch vom Ende her gedacht hat. Wie schafft er es, die FDP, die er ja zurückgeführt hat in den Bundestag? Das war ja seine große Leistung. Mhm. Und die Angst, die er mit sich rumträgt, ist, dass er auch derjenige ist, der es wieder rausführt aus dem Bundestag. Und die Umfragen, die sind klar unter 5. Und ich glaube, dass Lindner spätestens vom Sommer an überlegt hat, wie schaffe ich dieses Ziel reinzukommen am ehesten? Wie mobilisiere ich meine Kernklientel? Ich meine, die ganzen coolen jungen Leute, die bei der letzten Wahl die FDP gewählt haben, ja, weil sie geglaubt haben, dass die Partei die Digitalisierung voranbringt, dass die Partei die Bildung verbessert, die sind ja alle weg. Mhm. Die FDP konzentriert sich längst auf die Kernklientel, die Wirtschaftskernklientel, der Mittelständler im Neckartal, ja. So, und wie sind die am ehesten zu mobilisieren? Wenn man sagt, man bleibt in der Verantwortung und versucht, das Schlimmste zu verhindern, oder man geht heroisch raus und sagt, wir haben den Mist verlassen und wir ermöglichen dem Land einen Neustart früher, als eigentlich möglich gewesen wäre. Und ich glaube tatsächlich, dass Lindner bis zuletzt geschwankt hat, welchen Weg er geht. Und in dieser Phase hat die FDP, hat Lindner Szenarien erarbeitet. Was tut man in welchem Fall? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, wenn nicht ein Wirtschaftsprogramm, Wirtschaftswendeprogramm umgesetzt wird, gehen wir raus. Also sich auf diesen Fall vorzubereiten, finde ich gar nicht so aufregend jetzt. Das finde ich relativ normal. Die Bedingungen, die er dann gestellt hat in diesem Scheidungspapier, in diesem Wirtschaftswendepapier, das bewusst in Anlehnung an Lambsdorff damals, Genscher.
1982, genau.
Genau, konzipiert wurde. Da musste Lindner klar gewesen sein, das lässt sich nicht umsetzen. Das Papier hatte die Botschaft, bisher war alles falsch, jetzt machen wir alles anders. Bitte, liebe SPD, liebe Grünen, springt da auf. Und das konnte er nicht glauben, dass sie das machen. Und dann war einfach, ja, Lindner wollte Scholz treiben und Scholz hat sich ja treiben lassen über viele Monate und er hat geglaubt, Scholz lässt sich alles gefallen. Er kann Scholz treiben, er kann mit diesem Papier noch weiter treiben und dann ist man an einem Punkt, wo man gemeinsam geordnete Neuwahlen beschließt. Und dann ist das Unerwartete passiert und ich verstehe dann auch nicht ganz, wenn die jetzt die ganzen Strategiesitzungen hatten, irgendwelchen Willen, warum haben die nicht diesen Fall einkalkuliert, dass Scholz dann irgendwann an einem Punkt sich nicht mehr gefallen lässt, sich treiben lässt und gemeinsam mit Lindner rausgeht und Neuwahlen initiiert, sondern dass ihn rausschmeißt?
Na, weil sie so ein bisschen zu so einem Punkt dachten, und das kann sich ja Scholz dann auch vorwerfen lassen, und das hat er sich ja auch selbst vorgeworfen, aber wir können eigentlich mit dem alles machen. Der lässt alles durchgehen nach diesem Prinzip. Oh, meine beiden Koalitionspartner, die sollen auch glänzen können. Ich möchte denen auch gönnen. Ich gebe denen so viel Raum wie möglich. Und das haben sie halt weitlich ausgenutzt. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, die Ampel zerbricht. Und dann finde ich, schön, wir schon in einer neuen Diskussion. Und man denkt sich, okay, die sind gescheitert, die sind erledigt. Und dann guckt man, wer sind die Kandidaten, die Spitzenkandidaten von FDP, SPD und Grünen für die nächste Wahl. Und es sind exakt die drei, die bei der Ampel gescheitert sind. Wie siehst du darauf?
Ja, die werden auch alle drei nicht viel gewinnen bei der Wahl. Gut, Lindner ist immer noch alternativlos bei der FDP. Ich hatte für einen Moment gedacht, dass der Wissing-Move, der doch von einigem Mut begleitet war, was auslösen könnte, hat es nicht. Habeck war auch klar, dass er dran ist jetzt bei den Grünen. Das war ein bisschen eine verdruckste Ausrufung, ja. Es ist ein Kanzlerkandidat, der nicht wirklich so heißen darf.
Aber gefeiert mit 96%. Und wenn man die Bilder vom Grünen Parteitag am Wochenende gesehen hat, hat man gedacht, wow, irgendwie auch ganz, finde ich, ganz ganz beruhigend. Ja, geht auch noch menschlich zu und da wird geweint und da wird sich geherzt und das sind echte Freunde und nicht nur Parteifreunde, die dann auch Feinde sind. Also das war ja eigentlich ging von diesem grünen Parteitag für die grüne Klientel ein tolles Signal aus.
Ja, Freunde sind es auch nicht, aber Herr Habeck hat eine gute Ansprache. Ich meine, dieses Nachdenkliche, dieses auch dann Zerknirschte, das er auch ausspielen kann. Ich meine, der hat ja auch gesagt, dass er einen Rückzug gedacht hat. Ne? Mhm. Selber auch, nicht nur jetzt die beiden Parteichefs da dazu bringt, zurückzutreten, sondern selber auch, so dieses Reflektierte kommt da ganz gut an. Inwieweit Habeck getragen wird von den Grünen. Ich glaube, er wird stärker getragen von den Grünen als Scholz von der SPD von Anfang an. Aber natürlich ist auch Habeck irgendwie erstmal kein typischer Grüner. Er mag keine Ideologie. Er ist pragmatisch, er ist lösungsorientiert und insofern ist er ist es auch nicht selbstverständlich, dass die Grünen ihm folgen. Das haben sie jetzt gemacht mit diesem Ergebnis. Und jetzt kommt es drauf an, eben was Habeck draus macht in diesen Wochen. Für ihn kommt die Wahl zu früh, das ist klar. Neue Parteiführung, das muss erst richtig ins Rollen kommen. Ob das bis zur Wahl ins Rollen kommt, weiß ich nicht so genau. Lindner ist klar. Gut, am Ende, denke ich mal, wird es ein klarerer Wahlsieg der Union. Friedrich Merz wird Kanzler und dann ist die Frage, die offen ist, mit wem? Und da haben die Grünen, glaube ich, schon noch realistische Chancen, vor die SPD zu kommen mit Habeck. Für die SPD läuft es nicht gut. Und bei der SPD ist natürlich jetzt die Frage, kann man einen amtierenden Bundeskanzler austauschen als Kandidat?
Und das ist so das Thema, was natürlich auch rumgeistert in Berlin. Du bist ja in Berlin, ich höre das ja immer nur. Und dann sehe ich am Sonntag Lars Klingbeil bei Karin Mioska, der auch die Frage, ist Olaf Scholz der Kanzler, der Kandidat natürlich noch sagen muss, er ist noch nicht gewählt. Das ist ja immer dieses, ich finde, wo Politik sich das oft sehr schwer macht, wenn man will den Gremien nicht vorausgreifen. Aber er sagt, Saskia Esken ist dafür, Lars Klingbeil ist dafür, Rolf Mützenich, alle sagen, sie sind dafür. Und dann muss man ja auch wissen, dass in Hamburg Raphael Brinkert, der Werber, der schon den Wahlkampf vor 4 Jahren gemacht hat, den Auftrag wiederbekommen hat, immerhin damals für 17 Millionen Euro, also viel Geld, und schon anfängt. Und schon anfängt, an Motiven zu arbeiten, an Slogans zu arbeiten, an der ganzen Botschaft. Und da spielt natürlich Scholz eine Rolle. Deshalb nochmal die Frage, ist es überhaupt, also das eine ist, dass es theoretisch ist alles möglich, aber praktisch, wenn du Ende November oder Anfang Dezember eine Entscheidung triffst, da muss ja schon eigentlich alles stehen, weil du musst die Plakate drucken, du musst was ich was machen, dass man dann nochmal den Bewerber auswechselt. Eine Zeit lang haben einige gesagt, mach das doch so wie die Demokraten in Amerika. Heute sagt man, das war vielleicht auch keine besonders schlaue Idee. Also ganz realistisch, ist das aus deiner Sicht, hat der Pistorius dann noch eine Chance?
Ich rechne damit, dass die SPD mit Olaf Scholz in den nächsten Wahlkampf geht. Da ist jetzt Gegrummel, aber es stimmt, ich war neulich in einem Hintergrund bei Lars Klingbeil, aus dem man natürlich nicht berichten darf, aber ich kann meinen Eindruck schildern. Mein Eindruck ist wirklich, dass die SPD-Führung geschlossen zu dieser Kandidatur steht. Also da ist keine Putschgefahr. Auch ein Klingbeil kann sich vorstellen, irgendwann mal anzutreten. Ja, aber da ist jetzt keine Gefahr. Rolf Mützenich, dessen Macht man nicht hoch genug einschätzen kann in der SPD, stützt die Kandidatur von Scholz. Da geht es um praktische Dinge, das ist völlig klar. Kamper hat wieder Fahrt aufgenommen, Willy Brandthaus, der Werber, den du erwähnt hast, ist in den Hans-Jochen Vogelsaal im Willy-Brandt-Haus eingezogen, hat da Quartier bezogen und die fangen schon an. Aber das Eigentliche ist, wäre denn Boris Pistorius wirklich der bessere Kandidat? Mhm. Und da gibt es doch einige Zweifel. Ich meine, Pistorius ist eine reine Projektion und es erinnert so ein bisschen an die letzte Bundestagswahl. Merkel war plötzlich weg und alle waren Projektionen, deswegen konnte es auch so schnell rauf und runter gehen. Ja, Olaf Scholz wäre als Dritter durchs Ziel gegangen, hätten sich Laschet und Baerbock nicht verstolpert, ja, auf die unsäglichste Art und Weise wäre als Dritter durchs Ziel gegangen. Boris Pistorius war fast sein ganzes politisches Leben lang Landespolitiker. Was kann der eigentlich? Mhm. Man weiß es nicht so genau. Mhm. Und der macht eine gute Figur als Verteidigungsminister, aber auch auf diesem Feld könnte würde da reingeleuchtet werden jetzt natürlich. Ne? Wie weit ist die Zeit noch stärker reingeleuchtet? Wie weit ist die Zeitenwende denn gekommen? Mhm. Ja? Er sagt, wir müssen in 5 Jahren, also jetzt dann noch 4,5, verteidigungsfähig sein, uns auf einen Angriff von Putin einstellen. Haben wir denn bis dahin ein Raketenabwehrsystem? Wahrscheinlich haben wir keines. Mhm. Und woran liegt das denn? Und wer verschleppt das alles oder wer kriegt das alles nicht hin? Also das sind viele Risiken. Und Scholz wird von der SPD nur mit Mühe getragen. Er ist ja, wisst ihr, in Hamburg ja besser als alle anderen. Es ist schwer, er hat ja auch die Wahl zum Parteichef dann verloren. Man fremdelt mit Olaf Scholz, aber man fremdelt, das ist mein Eindruck, noch in höherem Maße mit Pistorius.
Okay.
Weil er jetzt viel Forscher ist in diesen ganzen Dingen gegen Putin. Er ist viel Forscher. Natürlich würde Boris Pistorius Taurus liefern. Scholz macht es nicht. Pistorius hat schon geäußert, dass er das NATO-Ziel, das Deutschland mit Mühe einhält, 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, für zu wenig ambitioniert hält. Pistorius würde mehr ausgeben für Verteidigung. Und dann muss man sich Mütze nicht vorstellen, ja, der so aus der Tradition kommt. Ich habe ja eine ähnliche Studienvergangenheit wie Rolf Mützenich am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Bei Dieter S. Lutz, der dann so in der Nachfolge von Egon Bahr eine Friedensordnung sich erdacht hat unter dem Dach der OSZE, und da gibt es Mechanismen und man löst alle Konflikte nur noch friedlich. Mützenich ist noch sehr tief in diesem Denken verhaftet und diese ganze Ukraine-Geschichte geht ihm sehr gegen den Strich und er repräsentiert doch einen größeren Teil auch dieser Fraktion, die er zusammengehalten hat. Die er zusammengehalten hat, auch durch die Positionen, die er vertritt, und ein Mützenich würde ein Pistorius niemals akzeptieren und tragen als Kanzlerkandidat.
Und dann bleiben wir dabei. Es ist also Olaf Scholz. Olaf Scholz tritt an gegen Friedrich Merz, und dann kann man jetzt schon sehen, und da gibt es auch so Unterlagen, die kursieren, dass tatsächlich die SPD auch darauf setzt, ein Lager und ein Personenwahlkampf gleichzeitig zu machen. Also sagen, guck mal, da auf der einen Seite ist Olaf Scholz. Da erwähnen die gar nicht mehr, dass das der Kanzler der gescheiterten Ampel ist, sondern das ist der Mensch, der sich für alle die einsetzt, die es schwer haben in Deutschland. Für die, die gerade so von ihrem Lohn leben können, der dafür sorgt, dass Deutschland nicht in diesen Krieg reingezogen wird, der das schon mal gemacht hat. Es gibt ja diesen schönen Vergleich, was ist, wenn du in ein Krankenhaus kommst als Patient und hast die Wahl, du wirst von jemandem operiert, der das seit 30 Jahren macht, oder du wirst von jemandem operiert, der noch nicht mal Medizin studiert hat. Ne? Für die SPD ist Olaf Scholz der Erste und Friedrich Merz der Zweite. Und auf der anderen Seite dann eben Friedrich Merz, der aus SPD-Sicht, der für die Besserverdienenden sich einsetzt, dem, wo man nicht genau weiß, was macht er mit der Ukraine, der was gegen die Rentner hat, der das Bürgergeld streichen will und so weiter und so weiter. Also das klingt dann für die SPD, und da würde ich auch deine Einschätzung holen, so für die SPD so, naja, irgendwie, das ist eigentlich eine Situation, die war so ähnlich 2021. Wir sind in den Umfragen bei 15%. Liebe Leute, 6 Wochen vor der Bundestagswahl 2021 waren wir auch bei 15% und sind dann 10 Prozentpunkte höher rausgekommen. Mit anderen Worten, nichts ist unmöglich im Wahlkampf, und wenn Friedrich Merz schon Kanzler wäre, dann müssten wir gar nicht wählen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, oder wenn ich jetzt SPD Mütze nicht würde, so Herr Gaugele, was gibt es, was uns Mut machen könnte? Siehst du da irgendetwas? Weil ich muss lange suchen.
Nee, eigentlich nicht. Und ich glaube auch, dass der Wahlkampf, wie jetzt konzipiert wird, der wird nicht ins Ziel gehen. Das ist ja so ein Anti-Merz-Wahlkampf, ja. Die SPD glaubt, dass sie mit dem erfahrenen Scholz gegen unerfahrenen Merz, aber unerfahren kommt Merz nicht rüber. Das wird schon mal verfangen. Der war ja auch in der Politik, der kennt sie auch aus in der Welt. Also Merz ist nicht Armin Laschet. Also das ist schon ein Politiker von einer anderen Statur, und sich rein zu fokussieren, und das hat die SPD ja vor, an Scholz gegen Merz, dieser Merz oder unser Kanzler, das wird nicht aufgehen. Wir hatten ja das Institut CIVE beauftragt, mal so die ganzen Werte abzufragen, und es gab kein Feld, wo Scholz vorne lag. Ja, ich meine, die ganzen Kompetenzfelder sowieso Merz vorne, aber da kamen auch ganz erstaunliche Dinge raus. Ja, bei der Frage, wer hat das modernere Gesellschaftsbild? Ich meine, alle lachen drüber, dass Merz von gestern ist, und ist er ja auch in gewisser Weise. Aber die Leute glauben, dass er das modernere Gesellschaftsbild hat als Olaf Scholz. Also es ist nichts für Scholz zu gewinnen, auf keinem Feld. Und ich halte diesen Anti-Merz-Wahlkampf für einen großen Fehler. Während im Rückspiegel müssten die doch auch sehen, wie Robert Habeck jetzt ansetzt, zu überholen. Die gucken gar nicht drauf. Die machen sich keine Gedanken, wie umgehen mit einem Kanzlerkandidaten Habeck. Die machen sich keine Gedanken, wie umgehen mit einer Sarah Wagenknecht. Ja, so, das ist, und die Leute, die jetzt sagen, okay, der Scholz liefert keinen Taurus und Merz würde ihn liefern, ist wohl er ohne Taurus, der wählt er vielleicht gleich Wagenknecht, ja. Es gibt ja auch in der SPD Stimmen von Granden, die dann plötzlich für Wagenknecht werben. Also da ist schon diese Schnittmenge in dem Feld, das ich beschrieben hatte. Mützenich ist nicht auf dem Wagenknecht-Trip, aber da gibt's schon Teile der Fraktion, die da in diese Richtung gehen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Die übersehen Wagenknecht, die übersehen vor allem Habeck, und Merz taugt nicht zur Dämonisierung. Ich meine, dann soll er halt sein Privatflugzeug fahren. Also wenn sie sich darauf jetzt kaprizieren, oder dass er bei BlackRock war, ja mei. Ich glaube nicht, dass das verfängt. Und man wählt ja auch Parteien, ja, und die Unionswähler sind mobilisiert, die wählen ihre Partei, und die Ampel ist halt krachend und schrecklich gescheitert, und Scholz war der Kanzler, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Also man kann da nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt neu und erfahren, aber gleichzeitig habe ich mit dem Ampel-Desaster nichts zu tun. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, die Deutschen wollen jetzt einen Neustart. Friedrich Merz liegt weit vorne. So, und es gibt auch von den Werten, also wenn man da wieder reinguckt in Umfragezahlen, ist ja teilweise auch erschreckend, ne? Wenn, also zwei Fragen, die interessant sind. Die eine Frage, wer ist schuld am Ampel aus? Da sagen mehr Leute Scholz als Lindner, interessanterweise. Und wen wollen die Deutschen im Kanzleramt? Merz weit vorne, aber an zweiter Stelle Alice Weidel, und da kommt einem das Gruseln, und dann hat man irgendwie weit dahinter Scholz, Wagenknecht, Habeck, ich glaube sogar einstellig alle drei, und das ist für Scholz verloren. Ich hielt es für falsch, ihn auszuwechseln, das würden sie jetzt auch nicht machen, aber das ist eine verlorene Geschichte. Merz wird Kanzler.
Und kannst du dir erklären, woher er, das wirst du ja auch erleben, oder ich weiß nicht, ob sie das geändert hat, die letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, und auch als ich ihn jetzt so im Fernsehen erlebt habe, denke ich so, der hat ja ein unglaubliches Selbstbewusstsein nach wie vor. Man denkt so, der glaubt das wirklich. Und wenn man dann zum Beispiel Wolfgang Schmidt, den Kanzleramtsminister, darauf anspricht, dann kommt halt immer die gleiche Replik. Naja, 2021 habt ihr uns das auch alle nicht geglaubt und wir waren die Einzigen, die es geglaubt haben. Und wer ist Kanzler geworden?
Ja.
Daher kommt das wahrscheinlich.
Ja,
ne?
aber damals war auch Scholz eine Projektion. Man kannte ihn auch nicht als möglichen Kanzler, sondern als irgendwie grauen Finanzminister. Also das ist, und wie gesagt, das ist wegen der Fehler der anderen passiert. Natürlich kann man auf einen Fehler von Merz lauern. Das kann auch passieren. Merz ist hat so einen Steinbrück-Faktor. Ja? Merz, Steinbrück, man erinnert sich, hat dann irgendwie in einem Fotoshooting für die Süddeutsche Zeitung in diesem pantomimischen Format den Mittelfinger in die Kamera gehalten, und das Süddeutsche Magazin hat es durchgezogen und trotz aller Interventionen diese Geschichte eine Woche vor der Wahl auf der Titelseite gebracht. Das jetzt würde Merz nicht machen, aber Merz können Sätze passieren, die gesellschaftliche Debatten auslösen können, die ihn dann auch nochmal beeinträchtigen können. Er läuft aber jetzt seit Monaten stabil, es ist kein krummer Satz mehr gekommen, das ist alles sehr professionell, das wird auch in der SPD so gesehen, wie professionell das für Merz läuft. Also auf einen Ausrutscher von Merz hoffen, das kann man immer. So, aber Scholz ist keine Projektion mehr, sondern der gescheiterte Ampelkanzler. Und dass er nochmal auf die Überholspur kommt, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Wobei man jetzt sagen muss, bei Merz, wenn du sagst, es kann ihm mal einen Satz rausrutschen, das ist jetzt nicht vergleichbar mit diese Paschas oder so, diese jungen Paschas, die immer bei Lanz. Ja. Aber neulich hat er bei einem Wirtschaftsgipfel, glaube ich, der Süddeutschen Zeitung, konnte man das, was er sagte, so interpretieren, als ob er doch an die Schuldenbremse ran wollte. Ja. So, und das sind ja so Dinge, wo man dann Anknüpfungspunkte hat. Aber wir sind uns da einig, irgendwie, also ich glaube, keiner außer Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt glaubt, dass die das nochmal drehen. 21 ist es ihnen gelungen, aber ich nochmal, 25 wird es nicht gelingen. Allein deshalb, du hast gesagt, wenn man sich die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz 2021 anguckt, die waren richtig gut. Da war einer der beliebtesten Politiker Deutschlands, heute nicht. Und dann guckt man nach vorne und denkt, oh, jetzt Aufbruch und so. Und guckt und denkt, mit irgendjemandem muss ja die CDU, CSU dann koalieren. Und nach dem heutigen Stand und nach dem, was man so hört, geht es dann wieder auf etwas zurück, von dem wir eigentlich dachten, die Zeit ist vorbei, nämlich eine große Koalition.
Ja, leider. Also ich wünsche mir auch keine, aber danach sieht's im Moment aus. Und wir haben ja einen politischen Spiel im demokratischen Spektrum, einen relativ verantwortungslos agierenden Akteur, das ist Markus Söder, der eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hat. Und da kann man sagen, okay, der Söder, der sagt heute das und morgen das, aber ich glaube, dass er von dem Baum nicht so leicht steigen wird, weil das ist eine Machtgeschichte. Jetzt ist nun Merz Kanzlerkandidat geworden, nicht Söder, der auch in Umfragen besser liegt als Merz, ja. Aber Söder hat jetzt schon den Anspruch, den Eindruck zu erwecken, dass er es ist, der Merz sagt, mit wem er koaliert und welche Politik er macht. Und das wird er deswegen so weit durchziehen, wie es geht. Also wenn es reicht für eine große Koalition, also groß ist ja nicht mehr so groß, Union und SPD, dann wird es die geben. Spannend wird, wenn es nicht reicht für Schwarz-Rot, wenn man eine dritte Partei braucht. Oder wenn es für Schwarz-Rot nicht reicht, aber für Schwarz-Grün, dann wird es auch spannend. Wirklich, genau. Oder es reicht für keine Zweierkonstellation. Und die FDP kommt nicht rein, was ich auch glaube, die wird nicht reinkommen in den Bundestag, weil das ist jetzt doch vom Narrativ her. Lindner hat immer nach dem Narrativ geguckt, dass er so rauskommt, dass es auf ihn einzahlt. Das ist schief gegangen, das ist völlig schief gegangen, es ist für alle schief gegangen. Lindner stand dann plötzlich betröppelt da, weil er mit der Entlassung irgendwie nicht gerechnet hatte. Und Scholz, das muss man auch noch sagen, der hat ja aus diesem Momentum auch nichts gemacht. Er hat es geschreddert. Innerhalb weniger Tage. Einmal durch seinen Auftritt beim Rausschmiss. Das fand ich eines Kanzlers unwürdig. So kann man nicht reden, so kann man nicht auftreten. Das war in Kanzlerkategorien fast ein Wutausbruch
gewesen. Und man muss ja sagen, das war genau das, was Scholz immer gesagt hat vorher, das mache ich nicht. Es gibt dieses, glaube ich, hier auch schon zitiert, das erste Scholz'sche Gesetz, das da heißt, wir sind nie beleidigt, wir werden nie hysterisch. Ja. Und dann macht er genau das Gegenteil und sieht, er hat recht gehabt, dass er es vorher nicht gemacht hat.
Genau. Okay. Genau, es war ein fürchterlicher, es war ein fürchterlicher Auftritt. Er steht es genau, also nach diesem Auftritt stand er irgendwie genauso schlecht da wie Lindner und dann ein paar Tage später noch schlechter, weil wie ist denn das mit der Vertrauensfrage gelaufen? Ich meine, wenn eine Geschichte ein Kanzler allein entscheiden kann, ist es, wenn er die Vertrauensfrage stellt. Er hat aber völlig übersehen, dass das in der Öffentlichkeit nicht gutiert wird. Ich meine, dass eine Regierung zerbricht am Tag, an dem Donald Trump zum US-Präsidenten wiedergewählt wird, ist ja schon sehr besonders. Aber dann zu sagen, wir haben jetzt Zeit bis Januar mit einer Vertrauensfrage, das ist irgendwie komisch. Wir sind nicht auf Trump vorbereitet, überhaupt nicht. Auch das ist ein Versagen dieser Regierung. Ja, ich habe auch von Leuten wie Frau Baerbock immer nur gehört, nicht Kirre machen lassen, aber das reicht nicht. Man ist nicht vorbereitet auf Trump, man ist nicht vorbereitet auf eine stärkere Unterstützung der Ukraine, wie man es sein müsste. Man ist nicht mal die Schuldenbremse losgeworden, die man zumindest für solche Fälle modifizieren müsste. Und dieser Zeitplan ist überhaupt nicht angekommen und Scholz hat das auch die Situation unterschätzt. Und innerhalb von wenigen Tagen muss der zurückrudern und hat dann die Entscheidung über die Vertrauensfrage. Ja, ich meine, was kann ein Kanzler persönlicher entscheiden als das? War dann plötzlich Verhandlungsmasse zwischen Merz und Mützenich, ja? Und kompletter Autoritätsverlust. Also das ist, er steht beschädigt da, Lindner steht sehr beschädigt da. Daraus kann Habeck was entwickeln, auf jeden Fall. Und deswegen sehe ich das. Es gibt eine Restchance, dass die Grünen eben vor der SPD landen, dass es für Schwarz-Rot nicht reicht. Am spannendsten ist es, wenn Söder, der dann mitreden will, vor die Wahl gestellt würde, als dritten Partner entweder die Grünen oder Wagenknecht reinzuholen. Und dann, ich glaube, das ist die Situation, wo man auch Söder davon überzeugen könnte, dass die Grünen vielleicht das kleinere Übel aus seiner Sicht sind. Nein, eine große Koalition, Union, SPD, eine Wiederkehr, da ist kein Fortschritt drin. Das ist, ich meine, FDP und Grüne sind schon die beiden Parteien, die dann so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, aber was vorantreiben wollen. Ich meine, wer ist dann, wenn Union SPD ist, man einig, also CSU und SPD haben dann große Schnittmengen bei Sozialleistungen erfinden und erhöhen, Mütterrente, Stichwort, ja, diese Geschichten. Ich glaube, da wird viel gehen, aber dann wäre auch keiner mehr in der Regierung, der jetzt Klimaschutz vorantreibt.
Genau.
Das wäre fatal. Also die Grünen, also jetzt zurück zur GroKo, zu der bleiernen GroKo-Zeit, in der nichts vorangeht, kein Netzausbau.
Das ist Wahnsinn, ja.
Das ist Wahnsinn, aber das ist leider die wahrscheinlichste Variante.
Das ist die wahrscheinlichste Variante, wobei bei dir jetzt so durchklingt, also SPD setzt jetzt auch darauf, dass jetzt sozusagen ein dieser Zweikampf Merz-Scholz wird so, und sich alles darauf konzentriert, so ein bisschen wie in Brandenburg, wo es dann der Zweikampf SPD, also Ministerpräsident und AfD war und dann alle anderen verlieren und diese beiden kriegen einen Großteil der Stimmen. Bei dir klingt aber so raus, dass sozusagen tatsächlich du glaubst, Robert Habeck könnte durchaus der lachende Dritte sein, zumindest bei Menschen, und da kenne ich viele, die sagen, also nee, den Scholz, den habe ich jetzt kennengelernt, ja. Das ist offensichtlich nicht mehr mein Kanzlerkandidat, aber um Gottes Willen, ich hätte mir nie denken können, dass ich auch nur mal kurz drüber nachdenke, diesen eher unsympathischen Friedrich Merz zu wählen. Aber warte mal, der Habeck ist ja auch noch da. Der ist deutlich jünger, der ist deutlich eloquenter, der ist deutlich sympathischer. Die Partei hat jetzt ein gutes Bild gegeben. Also da geht noch was für
die Grünen. Für Platz zwei kann noch was gehen. Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, ob Jan Fleischhauer, der vergangene Woche in diesem Podcast gesagt hat über Markus Söder, und es klang bei dir auch durch, am Ende macht er das mit den Grünen jetzt natürlich, um Friedrich Merz zu ärgern. Das ist seine Rache dafür, dass er nicht Bundeskanzler, also nicht Kanzlerkandidat geworden ist.
Ja, genau. Exakt, so ist es.
Wäre er eigentlich irgendwie so, wenn ich ihn wieder bei Karin Mioska am Wochenende gesehen habe, der würde die Wahl wahrscheinlich relativ einfach gewinnen, ne? weil er alles kann, oder nicht?
Ja, nein? Das glaube ich nicht. Wäre auch keine gute Idee in diesen Zeiten. Also ich meine, man muss sich ein bisschen auskennen in der Welt und ich meine, es hatte irgendwie auf Instagram, stand er dann am Nil plötzlich, Markus Söder, dachte ich, ja, interessant, also du bist auch mal in Ägypten gewesen, schön. Aber das ist kein Politiker, der vom Profil und von den Fähigkeiten her jetzt Kanzler sein sollte, auch was jetzt Überzeugung und Gradlinigkeit angeht. Ne? Er hat es mit Putin und Trump zu tun. Mhm. Das will man sich nicht vorstellen. Macht er dann auch Deals? Keine Ahnung, ja. Zulasten der Ukraine. Da fehlt halt schon der Kompass. Und ich glaube schon, dass man sowas in einem Wahlkampf nochmal rausarbeiten könnte. Aber die Union gewinnt ja mit Merz auch, denke ich. Und das ist die deutlich beruhigende Wahl.
Wenn wir jetzt mal gucken, also wir gucken mal auf die SPD und dann auf die FDP, was passiert da eigentlich? Also die SPD, zu 99,99% wird die SPD diese Wahl nicht gewinnen, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht einer Regierung angehört. Ne? Das ist ja dann auch so eine Sache, da kann man als Lars Klingbeil vielleicht auch ein bisschen entspannt bleiben und sagen, Moment, bei der nächsten Wahl, dann bin ich vielleicht Finanzminister oder Außenminister oder was auch immer. Scholz wird, meine These, Scholz wird dann einfach, anders als Gerhard Schröder, ein guter Verlierer sein, Friedrich Merz gratulieren und dann, das war's dann, aus der Politik sich zurückziehen. Ja. Auch, glaube ich, dann auch nicht unzufrieden. Viele denken ja, oh Mensch, aber sein Ziel war ja, Kanzler zu werden, und das hat er geschafft, das passiert auch nicht oft. Und dann wird es aber in der SPD sich neu justieren, um Lars Klingbeil herum. Also Lars Klingbeil ist dann der, wenn man denkt ja dann, oh, jetzt kommt, dann schlägt die Schnur von Boris Pistorius. Wenn die SPD die Wahl verliert, glaube ich das gar nicht mal, oder?
Bin ich deiner Meinung, ja. Also ich denke schon, dass es um Lars Klingbeil im ehesten rum funktionieren würde. Also Mützenich hat ein gewisses Alter jetzt auch, und Saskia Esken ist es nicht. Und ich glaube tatsächlich, Boris Pistorius ist es auch nicht. Da ist Klingbeil schon breiter aufgestellt, was Fähigkeiten angeht, auch jetzt Führung über ein Ressort hinaus. Die beiden sind interessanterweise auch Rivalen auf dem Verteidigungsfeld. Das ist ja auch die Herzensangelegenheit von Klingbeil. Das gab eine Phase nach der letzten Wahl, da redete er schon, als sei er schon Verteidigungsminister. Aber dann kam es dann doch anders. Da wurde ja manches neu sortiert, weil tatsächlich Karl Lauterbach eingewechselt werden musste auf öffentlichen Druck hin, und dann gingen Planungen durcheinander. Da wurde eine Nancy Faeser plötzlich aus Hessen geholt und Christine Lambrecht gegen ihren Willen zur Verteidigungsministerin gemacht. Das sind auch interessante Dinge passiert. Ich glaube, wichtig wäre für eine neue Regierung, möglicherweise auch Merz, darauf achte, dass wirklich Leute mit Sachkenntnis und Sachverstand Ressorts übernehmen. Ja, das ist ja irgendwie, das hat sich zufällig wieder zusammengewürfelt. Gut, Lauterbach war vom Fach, ja, richtig, aber das sind halt auch sehr schwache Leute im Kabinett im Augenblick. Und da müsste man, glaube ich, darauf achten, dass das anders wird.
Wird darauf achten, wir werden auch genau drauf gucken, oder alle werden drauf gucken, wie ist das dann mit den Frauen da? Ne, das ist ja sozusagen, dass viele jetzt sagen, okay, auch da natürlich, wie sagte neulich einer, da kehren dann wieder die zurück, die gleichen Gesichter, Julia Glöckner, Jens Spahn und so. Und wird es auch wahrscheinlich zum Teil sein, vielleicht mit Carsten Linnemann dann neu. Wir reden jetzt schon über eine Wahl, die noch gar nicht entschieden ist. Erzähl mal das Phänomen Christian Lindner. Ich habe erstmal gestaunt, dass er dann doch ein bisschen berührt war, als er die Entlassungsurkunde bekam. Ich weiß, jedes Mal, wenn er hier in diesem Podcast zu Gast war, und er war in diesem Podcast allein dreimal zu Gast, erzählt er jedes Mal, der spricht ja dann und zwar auch mal anders, wenn die Dings aus sind, die Mikros, wie geil es ist, Finanzminister zu sein. Das hat ihm richtig, richtig große Freude gemacht und er hat ein bisschen gelitten. Aber seine Chance, auch seine persönliche Chance, ist jetzt nur die, dass die FDP wenigstens über 5% kommt. Dann wird er weiter der FDP-Chef bleiben. Aber was ist, wenn nicht? Weil man staunt und man denkt so, Christian Lindner kann machen, was er will. Der kann Jamaika kippen, der kann die Ampel kippen. Und die FDP, ich habe jetzt Herrn Buschmann wieder gehört, irgendwie der sagt, nein, das ist unser bester Mann und auf den können wir nicht verzichten. Weil da sind ja so ein paar Leute wie Konstantin Kuhle zum Beispiel, sind ja ein paar Leute auch dabei, die jetzt nicht so schlecht sind.
Da ist niemand, der gegen ihn antreten würde zum jetzigen Stand. Und ich meine, die Partei war ja, die war ja am Boden, nachdem sie aus dem Bundestag flog. Und man muss sich aber auch da erinnern, dass sie nur in diese Situation kommen konnte, weil zu einem früheren Zeitpunkt Lindner nicht zugegriffen hatte und auch davon lief. Ja, ich meine, einen Parteichef Philipp Rösler konnte es nur geben, weil Christian Lindner sich damals nicht getraut hat, nicht gesprungen ist. Einen Spitzenkandidaten Rainer Brüderle konnte es nur deswegen geben und er fiel dann nach einem unglücklichen Wahlkampf noch von irgendeiner Wahlkampfbühne und brach sich den Oberschenkelhalsknochen. Und Philipp Rösler sagte eine Woche vor der Wahl, wer Angela Merkel behalten will, muss FDP wählen. Und dann war es vorbei. Aber es ist gar nicht so leicht, die FDP unter 5% zu drücken, ja, mit dem Kernklientel. Die beiden haben es geschafft und Lindner ist auf dem besten Weg, das jetzt auch zu schaffen. Obwohl es eine große, ich meine, die FDP zurückzuführen in den Bundestag und dann über zweistellig sind ja zurückgekehrt. Ja. Und jetzt auch letztes Mal zweistellig, ja. Das ist eine große Leistung und deswegen hat er ja so genau überlegt und über Monate und strategisch, ist es besser rauszugehen oder nicht? Und wenn ich rausgehe, wie gucke ich, dass die anderen einen schwarzen Peter haben? Das ist jetzt schiefgegangen. Das Manöver ist misslungen. Er ist trotz aller strategischen Sitzungen, die es dann offensichtlich gegeben hat, überrascht worden vom Gang der Dinge. Und es ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf den Wahlkampf. Ich bin gespannt, ob er sich persönlich berappelt. Er ist ja jetzt angegriffen, ganz offensichtlich. Ich konnte beim letzten Gespräch nicht dabei sein. Deswegen habe ich jetzt keinen unmittelbaren Eindruck. Aber das ist jetzt schwer. Aber ich sehe da niemand das Messer wetzen. Er hat es auch geschafft, die Partei so aufzustellen. Johannes Vogel ist ja jemand, dem man es wahrscheinlich zutrauen würde, im ersten zutrauen würde, dann ihm nachzufolgen. Aber da sägt niemand, da räuspert sich auch niemand. Ja, also da ist im Moment ist da, wenn er die Wahl verliert, ich glaube nicht, dass er nochmal die Geschichte macht, die Partei in den Versuch und dann nimmt die FDP zurück in den Bundestag zu führen, dann ist auch mit Christian Lindner vorbei. Dann müssen aber vielleicht auch mit der FDP insgesamt.
Das ist ja die These von Jan Fleischer, der sagt, dann ist der Liberalismus am Ende. Aber es ist, und wenn du kannst es gut beurteilen, er ist auch tatsächlich, was Kommunikation anbelangt und also nicht nur die Art und Weise, wie er sich nach außen präsentiert, sondern auch in welcher Schlagzahl, da ist er schon, muss man sagen, schon einmalig, ne? Da kann die anderen nicht so richtig mithalten. Auch ich weiß nicht, ich habe jetzt Friedrich Merz nicht so auf den Interviewsituationen erlebt, aber der ist bei Weitem nicht so souverän wie Christian Lindner. Und das ist eben dieser Punkt, dass du schon haben kannst in einer Einzelsituation oder einem längeren Gespräch mit Friedrich Merz, dass ihm dann doch mal irgendwas rausrutscht, weil er genervt ist.
Ja, also sagen wir so, Habeck ist wahnsinnig authentisch, deswegen sind es immer gute Gespräche. Ich mag Gespräche mit Merz auch. Also die sind immer ertragreich. Ja. Merz kann sprechen, er ist sortiert und er hat Mut. Also Interviews mit Merz fand ich die allermeisten gut. Lindner ist halt alles durchgestylt und choreografiert und inszeniert. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er die Sätze, die er spricht, die er mitbringt, dann auch schon ein paar Mal geübt hat. Ja, vielleicht hat er sich auch angeguckt dabei, also die Sätze sprach. Also das, diesen Eindruck wird man bei Lindner Lee nie los. Das ist halt ein bisschen, dass er da einem Bild, dass er da ein Bild geschaffen hat von sich selber, dass er pflegt. Das wirkt oft nicht so echt. Das ist so eine, das kann auch sein, dass die Leute das merken. Aber ich meine, der schwierigste Gesprächspartner überhaupt, also noch schwieriger als Merkel, die auch schwierig war, ist ja Olaf Scholz.
Findest du das wirklich? Weil ich finde ja so, also du hast viel mehr Erfahrung als ich da. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Interviews mit Angela Merkel gemacht, aber ich fand das noch viel, viel schwieriger, weil man von der ersten Minute an das Gefühl hatte, sie möchte dieses Interview eigentlich gar nicht führen. Und ihr größtes Ziel ist eigentlich, dass dieses Interview so schnell wie möglich zu Ende geht. Und einem auch dann das durchaus das Gefühl gab, also ihr versteht das sowieso nicht und ich bin hier die Kanzlerin. Also alles so Sachen, die ich bei Scholz nie hatte. Also bei Scholz ist es umgekehrt so, dass die Interviews teilweise sehr, also man hatte viel Zeit mit ihm und ist dann rausgegangen und dachte hinterher, was hat er jetzt eigentlich genau gesagt?
Ja, vielleicht hast du noch einen anderen Draht, vielleicht ist auch das Privileg des Hamburgers. Also was du über Merkel sagst, das unterschreibe ich. Interviews waren eine Pflichtübung und das einzige Ziel war Fehlervermeidung. Mhm. Und da kommt nicht viel rum. Aber bei Scholz hatte ich auch immer den Eindruck, dass er eigentlich nicht viel sagen will. Wir hatten ein Interview zusammen vor 2 Jahren, das war gut, fand ich, im Ergebnis. Da hat er gerade auch mit Putin gesprochen gehabt, das letzte Mal vor diesem Mal. Und er kam aus China zurück und hatte dann die Einschätzung, dass Putin nicht Atomwaffen einsetzen wird und das über uns verbreitet. Und es lief dann gut, das wurde wahrgenommen. Aber sonst habe ich bei Scholz auch von der Haltung her schwingt, wie ich das sonst eigentlich auch nur von Norbert Lammert kannte, wobei der noch witzig dabei ist, so eine gewisse Herablassung. Mhm. Ja? Also wenn Sie mein Buch gelesen hätten, würden Sie diese Frage nicht stellen. Ja? Also so diese Haltung. Und ich hatte so einen meiner denkwürdigsten Interviewmomente mit Olaf Scholz. Das war für die Welt 2015, da hatte die Flüchtlingskrise noch nicht begonnen, da war ich da mit einem Kollegen, hier war Hamburger Bürgermeister, und er warf uns vor, die Demokratie zu gefährden, als wir ein paar Mal hart nachgefasst hatten einer Sachfrage. Mhm. Da ging es darum, sichere Herkunftsländer auf dem Balkan. So, das war eine wichtige Frage und er hatte zum Ausdruck gebracht, dass also diese Journalisten, die jetzt irgendwie halt immer Nachrichten aufs Interviews ziehen wollen, gefährden die Demokratie, weil besser wartet man doch ab, bis der Politiker eine Pressekonferenz gibt und dann kann man ja beurteilen, was er gesagt hat. So, und das ist so, das fand ich bemerkenswert. Und mit dem Kollegen schicke ich immer noch manchmal ein Foto aus diesem Gespräch hin und her und wir erinnern uns dran, weil das so besonders war. Ich hatte neulich auch mal jemand im Umfeld von Scholz nochmal drauf angesprochen. Das hatte ich so auch noch nicht, ja. Und da schwingt auch eine Haltung mit. Gut, Merkel mochte das nicht, aber Scholz lässt sich halt auch nicht kritisch jetzt gerne kritisch befragen, schon gar nicht mit dem Ziel, dass was Neues rauskommt. Und schon gar nicht mag er es, wenn man eine Nachricht erwartet, die dann noch tickern soll. Also das ist ihm sehr fremd. Und das ist halt so mein Ansatz schon für ein Gespräch, dass da was Neues gesagt wird.
Und da hätte man auch schon merken können, wenn man das weiß, und das ist, glaube ich, alles richtig beschrieben, dass natürlich er natürlich auch mit so Menschen wie, obwohl Christian Lindner, Also Christian Lindner, ich weiß noch, wie er hier mal, glaube ich, am Beginn der Koalition saß und wir auch darüber sprachen, dass Scholz, wenn das Mikrofon an ist, eben auch ganz anders spricht, als wenn das Mikrofon nicht an ist. Und dann grinste Christian Lindner und sagte so, naja, das ist mir auch nicht fremd. Und so ein bisschen ist es bei Christian Lindner auch. Dann hast du ein Gespräch geführt, mit Robert Habeck übrigens zum Teil auch, führst du Gespräche und denkst hinterher, oh, geschickt, aber was genau hat er eigentlich gesagt? Oder geht es bei Lindner nicht so?
Nö, also Lindner, die Sachen werden am Ende immer gut. Also er bringt, hatte ich eigentlich nicht. Also okay. Merz hat Substanz, Lindner hat Substanz. Nö, eigentlich nicht. Was du gerade schilderst, erinnert mich Karl Theodor zu Gutenberg. Mhm. Ja, das wahnsinnig toll klang, als er sprach. Und wenn man dann das nochmal angehört hat, man sich fragte, okay, war ich nichts, ja.
Wenn dir jemand die Frage stellt, das fand ich so interessant, beim letzten Wahlkampf 21 hat dann Robin Alexander gesagt, im Vergleich mit Armin Laschet und Annalena Baerbock und Scholz hat er gesagt, naja, es ist ja nicht verkehrt, wenn der Scholz seine Kompetenz nach vorne stellt, weil es ist ja nicht verkehrt, wenn da jemand im Kanzleramt sitzt, der sich damit auskennt mit dem, was er tut. Wenn wir in die reine Kompetenzfrage jetzt meint, jemanden, der sich gut auskennt, wer ist von diesen Spitzenkandidaten aus deiner Sicht der kompetenteste?
Muss ich überlegen. Ich glaube, kompetent, was jetzt Sachpolitik, Fachpolitik angeht, sind sie alle irgendwie.
Aber was ja. Auch anders fragt, du hast dir den Arm gebrochen, komplizierter Bruch hatte ich mal. So, und das sind alles, die Chirurgen. Du darfst dir einen Chirurg aussuchen. Lindner, Weidel, Merz, Scholz. Zu wem gehst du?
Das ist die Frage, wen ich wähle. Das werde ich jetzt
nicht. Nein, das ist nicht die Frage, wen du wählst. Es wird also so, das ist, kann da was ganz anderes sein. Du hast dir den Arm nicht gebrochen, aber.
Ich glaube, das ist eine Typfrage, ne? Der eine würde zu Scholz gehen, der andere zu Merz, der andere zu Habeck, so, und leider zu viele zu Dr. Weidel. Ja, das ist dann das ist ein Problem. Ja, da sprechen unterschiedliche Dinge spielen da eine Rolle. Die große Frage ist ja auch, was würde ein Kanzler Merz überhaupt anders machen als Scholz?
Genau. Ja.
Das ist,
mehr Geld ist nicht da, zumindest.
Ne? Ich glaube, die gehen jetzt in die Schuldenbremse. Die versuchen es vor der Wahl. Wir werden die Ukraine deutlich stärker unterstützen müssen als bisher. Höchstwahrscheinlich mit Trump, der die Unterstützung runterfahren könnte oder ganz einstellen könnte. Merz will auch Unternehmen entlasten, will Bürger entlasten. Also für eine Steuerreform braucht es Geld. Diese kalte Progressionsgeschichte, wo sich viele schon dran versucht haben, dafür braucht man Geld. Und nach der Wahl kann es eben sein, dass AfD und BSW zusammen über 30% der Sitze haben, Sperrminorität, genau. Und gehen keine Verfassungsänderungen mehr. Aber das ist ein heikles Unterfangen, in den wenigen Wochen die Schuldenbremse so zu reformieren, dass es dann funktioniert. Ich meine, es gibt ein gutes Modell, dass die Wirtschaftsweisen entwickelt haben, auch mit der Stimme von Veronika Grimm, die jetzt nicht für uferlose Schuldenpolitik bekannt ist, sondern für das Gegenteil. Die hat es auch mitgetragen, dass man unter bestimmten engen Voraussetzungen die Schuldenbremse ändert und für Investitionen mehr Ausgaben erlaubt. Das ist ja sinnvoll. Und vielleicht kann man sich auf dieses Modell verständigen. Aber ob das technisch funktioniert in der kurzen Zeit, weiß ich nicht. Also es wird mehr Geld gebraucht, das ist auf jeden Fall klar. Merz wird versuchen, bei Migration was zu machen, wobei fraglich ist, ob das national geht. Das Gebot der Stunde bei Migration ist, dass die EU-Asylreform, die gut ist, umgesetzt wird, tatsächlich. Also Verfahren an den Außengrenzen, gerechte Verteilung auf die Staaten. Das muss das Grundprinzip sein. Und es bringt nichts, wenn jeder seine eigene Grenzen wieder hochzieht, Grenzkontrollen macht und Zurückweisungen an der Grenze, auch von den Dublin-Flüchtlingen, ist europarechtlich hoch umstritten. Ob das Merz durchsehen kann, weiß ich nicht. Die ganz gleiche Geschichte Bürgergeld. Ja, schaffen wir ab, machen was Neues. Lindemann sagt, kein Geld mehr für Totalverweigerer. Aber geht das mit der Verfassung? Existenzminimum.
So. Genau.
Also so, vielleicht wird es ja so wie bei, ich habe es irgendwo gelesen, das ist jetzt nicht mein Satz, aber vielleicht wird es ja so bei Merz wie mit Schröder damals. Er macht nicht alles anders, aber vieles besser. Dass er mit diesem inneren Slogan antritt, dass es jetzt keinen Bruch gibt. Also er wird nicht sagen wie Scholz, ich bin jetzt vom Habitus auch her im Grunde Merkel und mache auch den Regierungsstil weiter, hat nur vergessen, dass die Welt eine andere geworden ist und der Merkel-Stil halt nicht mehr funktioniert, wenn wir Krieg in Europa haben. Aber dass es vielleicht mehr Kontinuität gibt, als man im Moment annehmen mag. Klar, Heizungsgesetz, Cannabisverbot, das wird er alles zurücknehmen. Aber was jetzt so die großen Felder angeht, Bürgergeld, Migration, bin ich mir gar nicht sicher, ob das so anders wird.
Lieber Jochen, das war großartig. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich würde dich am liebsten nochmal einladen. Man weiß nicht, wie lange es dieses Scholz-Update noch gibt. Aber meine schwerste Entscheidung, das gibt es ja auf jeden Fall. Und wir werden das demnächst mal verlinken. Für alle, die diesen Podcast abonniert haben, kann man das wunderbar verlinken, weil das, ich habe die erste, die war schon von der ersten Folge an, bin ich bin ich Fan gewesen. Erste Folge Robert Habeck, zweite Sarah Wagenknecht, demnächst kommt Jens Spahn.
Genau.
Also ganz toll. Und nächste Woche, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich teaser das mal an, er hat zugesagt, dass er kommt, aber bei ihm ist immer ein Hin und Her. Johannes B. Kerner ist eigentlich da, der auch den Kanzler vor schon ein paar Wochen her interviewt hat. Mal sehen, wie der auf die Dinge blickt. Vielen Dank.
Danke, lieber Lars.